Wie tief muss Gottes Liebe sein? Mit diesem Lied, das ich für euch gespielt habe, grüße ich euch ganz herzlich zum Palmsonntag und wünsche euch Gottes Segen. Ich beginne mit einer Frage. Wie wird man eigentlich weltbekannt? Was muss man tun, um in die Geschichte einzugehen? Muss man sein wie Bach oder Mutter Teresa oder Einstein oder Frau Merkel oder Greta? Was nehmen manche in Kauf, um berühmt zu werden? Aber ist es überhaupt wichtig, berühmt zu sein? In Krisenzeiten, wie wir sie zurzeit erleben, wo es möglicherweise um Leben oder Tod geht, spielt der Bekanntheitsgrad doch keine Rolle. Da sind ganz andere Dinge entscheidend. Der Bibeltext, der uns für den Palmsonntag gegeben ist, berichtet von einer Frau, die durch eine ungewöhnliche Tat der Liebe an Jesus weltbekannt geworden ist. Sie hat einen bleibenden Platz im Buch der Bücher der Bibel erhalten. Bevor wir den Bibeltext hören, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, du Herr der Welt, du König aller Könige, du Herr über alle Zeiten und über alle Stürme, über alles Elend und Leid in dieser Welt. Du bist in diese Welt gekommen. Du hast dich verachten, anspucken lassen, bist für uns ans Kreuz gegangen. Du bist in das tiefste Leid hineingegangen, bis in den tiefsten Abgrund der Anfechtung und in den Tod. Alles hast du auf dich genommen. Alles hast du für uns gegeben, ja, dich selbst. Wir danken dir von ganzem Herzen für deine unvergleichliche Liebe. Segne uns dein Wort und komm auch jetzt in unsere Mitte. Du bist immer da. Hab herzlichen Dank für deine Güte und Treue. Amen.
Ich lese Markus 14, 1 bis 9. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen, ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat.
Diese Geschichte hat einen ziemlich dunklen Hintergrund. Dunkle Wolken ziehen sich über Jesus zusammen. Ablehnung, Hass und Verachtung schlägt Jesus entgegen. Die religiöse Elite in Jerusalem verfolgt nur ein Ziel. Dieser Jesus muss weg. Er soll sterben, möglichst schnell, mit List und ohne großen Aufruhr. Die dunklen Machenschaften der Schriftgelehrten und des Judas nehmen ihren Lauf. Die Atmosphäre ist aufgeheizt. Bald wird die Welle des Hasses auch das Volk erfassen. Die Hetze gegen Jesus trägt ihre Frucht. Das Hosianna, gelobt sei Gott, der da kommt, wird schnell verstummen. Es wird umschlagen in den Ruf Weg mit ihm, kreuzige ihn, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Religion und Jesus vertragen sich nicht. Niemals. Das ist bis heute so. So geht Jesus in das Leiden hinein, in die Passion. Dazu ist er gekommen. Gott will es so. Für uns. Doch plötzlich durchbricht ein Lichtstrahl die dunkle Wolkendecke. Eine Liebestat der Verehrung und Dankbarkeit von weltgeschichtlichem Ausmaß. Ich möchte 3 Punkte sagen. Erstens, Liebe ist Tat, Liebe lässt sich nicht beirren, Liebe gibt, was sie kann. Liebe ist Tat. Ort dieser Tat ist Bethanien. Simon der Aussätzige hatte Jesus mit seinen Jüngern zu einem Gastmahl geladen. Wohl aus Dankbarkeit, wahrscheinlich wurde er durch Jesus vom Aussatz geheilt. Fröhlich liegen sie bei Tisch, um sich es gut gehen zu lassen. Dann passiert ein ungewöhnlicher Vorgang. Da kam eine Frau, heißt es. Eine Frau platzt mitten in die Männergesellschaft hinein. Ihr Name? Nach dem Johannesevangelium ist es Maria, die Schwester von Martha und Lazarus. Einst saß sie Jesus zu Füßen und hörte ihm zu. Sie scheint es eilig zu haben. Sie spricht kein Wort. Woher kommt sie? Was will sie? Will sie stören? Will sie berühmt werden? In ihren Händen hält sie ein Fläschchen mit kostbarem Nardenöl, das teuerste Duftöl weit und breit. Sie geht direkt auf Jesus zu. Sie will zu dem, der gekommen ist, um für diese großtuerische und sündige Welt zu leiden und zu sterben. Nichts hält sie zurück. Mögen die Männer denken und sagen, was sie wollen. Das Risiko geht sie ein. Vielleicht hat sie verstanden, was Jesus einmal sagte. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Die Liebe zu Gott treibt sie zu Jesus. Dann zerbricht sie den Hals des Fläschchens und schüttet den ganzen Inhalt auf das Haupt von Jesus. Damit zeigt sie Jesus ihre ganze Dankbarkeit, Liebe und Verehrung. Dafür nimmt sie das Kostbarste, was sie hatte. Das teure Öl diente oft als Rücklage für schlechte Zeiten. 300 Denare, etwa der damalige Jahresverdienst eines Arbeiters. Keine frommen Worte, nur eine Tat der Liebe. Offenbar erkennt die Frau, wer Jesus wirklich ist und was jetzt dran ist, was Vorrang hat. 2 Tage noch, in 2 Tagen ist das Passa, Fest der Befreiung Israels aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft. 2 Tage noch, dann wird das Passalamm geschlachtet. 2 Tage noch, dann wird etwas ganz Entscheidendes geschehen. Eine ganze Welt wird Jesus auslachen, verspotten, verachten, erniedrigen, verstoßen, auspeitschen und kreuzigen. Eine Welt, die immer wieder ohne Gott leben und herrschen und bestimmen, selber bestimmen will, bis heute. Eine Welt, die immer große Türme bauen will, immer hoch hinaus will und sich an die Stelle Gottes setzen möchte. 2 Tage noch. Dann wird Jesus als das Lamm Gottes geschlachtet für diese Welt. Er wird sterben und die Sünde der ganzen Welt auf sich nehmen. Und wir? Wie ist das bei uns heute? Wollen wir nicht auch hoch hinaus? Wir wollen alles selber schaffen, alles selber retten und besiegen. Alle Krisen selber meistern, ohne Gott. Wir wollen selber über Leben und Tod entscheiden und meinen, wir hätten alles im Griff. Und dann taucht da plötzlich ein kleines Virus auf und legt eine ganze Welt lahm, zwingt eine stolze Welt in die Knie, zwingt uns zur Besinnung, darüber nachzudenken, was im Leben und im Sterben wichtig ist und trägt. Vielleicht gebraucht Gott solche Krisen, damit wir wieder beten lernen, uns Jesus Christus zuwenden wie diese Frau und Jesus anrufen, sein Leiden und Sterben am Kreuz für uns neu bedenken. Aber trotz Krise ist von Gott in der Öffentlichkeit keine Rede. Doch eine Welt, die Gott verachtet und das Kreuz verwirft, wird keine Zukunft haben. Das ahnt vielleicht schon diese Frau, diese ganz einfache Frau. So erweist sie Jesus einen letzten Liebesdienst. Das ist Liebe total. Das Zweite, Liebe lässt sich nicht beirren. Im Haus des Simon rumort es. Heftiger Protest regt sich, Unruhe, Aufregung und Empörung im Kreis der Jünger. Wie kann man nur? So viel Geld, Verschwendung, Vergeudung, übertrieben ist das doch. Das geht doch zu weit. Fromme Leute regen sich auf. Sie fahren die Frau an. Der Richtgeist wird wach. Man hätte, man könnte, man müsste, sagen sie, so viele Arme gibt es, Kranke, Hungrige, Bedürftige und nun diese Verschwendung. Vielen hätte man doch helfen können. Man hätte, man könnte, man müsste, das kennen wir doch. Aber warum tun wir oft nicht das, was man hätte, könnte und müsste? Plötzlich denkt man im Saal an die Armen, an Nächstenliebe, man denkt sozial. Plötzlich geht es um die Frage, was ist wichtiger, was hat Vorrang, Heil oder Heilung, Gottesliebe oder Menschenliebe? Die Empörung der Jünger kann man gut verstehen, wenn man an das Geld denkt. Wer ist schon bereit, seinen ganzen Jahreslohn für Jesus zu opfern? Ja, wer ist schon dazu bereit, wenn man an das Geld denkt? Wer ist schon bereit, so viel Geld für Jesus Christus zu geben? Und was ist Geld? Ist doch nur ein Mittel zum Leben, aber darf niemals Lebensmittel sein. Die soziale Frage ist auch in der Tat eine brennende Frage heute. Bei vielen steht die Frage ganz oben auf der Agenda, auf Platz 1. Da stellen sich immer wieder Leute hin und fordern soziale Gerechtigkeit, Nächstenliebe, schön und gut. Aber fordern ist eine Sache, handeln, vorleben, anpacken, sich die Hände beschmutzen, das ist eine andere Sache. Auch unter Christen ist die soziale Frage oft ein strittiger Punkt. Was hat Vorrang? Heil oder Heilung? Mission oder soziales Handeln? Zu schnell wird vergessen, dass diese Frage nach sozialer Verantwortung ein urbiblisches Thema ist. Die Wurzeln für alles soziale Handeln liegen schlicht und einfach in der Bibel. Nicht im kommunistischen Manifest. Die Sorge für Arme nimmt in der Bibel einen ganz breiten Raum ein. Hat doch Jesus selber gesagt, ich bin hungrig gewesen, durstig, ein Gast gewesen, krank gewesen. Und ihr habt oder habt nicht. Doch in der Bibel steht die Gottesliebe ganz oben auf Platz 1. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Das ist das höchste Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. So steht es im Alten und im Neuen Testament. Wo Gott ernsthaft geliebt wird, da kommen die Armen nicht zu kurz. Wo die Liebe zu Gott aber schwindet, machen sich Egoismus, Habsucht und Gier breit und die Armen leiden. Sören Kierkegaard, der dänische Philosoph, der sagt einmal, mit der Liebe zu Gott und der Liebe zu den Menschen verhält es sich wie mit zwei Türen, die sich nur gleichzeitig öffnen und schließen lassen. Öffnet sich die eine, dann geht auch die andere mit auf. Schließt sich aber die andere, dann schließt sich auch die erste mit. Wenn sich die Liebe zu Gott öffnet, sagt er, dann öffnet sich die Liebe zu den Menschen. Umgekehrt genauso. Schließt sie sich zu Gott, schließt sie sich zu den Menschen. Nach seiner Auferstehung hat Jesus Petrus nicht gesagt, geh nun hin in die Welt und kümmere dich um die Armen. Nein, er stellt Petrus dreimal die Frage, hast du mich lieb? Und seinen Jüngern hat er gesagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Menschen. Menschen sollen zu Gott, zu Jesus Christus finden. Die Gemeinde in Ephesus wurde zum Beispiel in der Offenbarung von Jesus sehr gelobt. Aber dann sagt er einen sehr wichtigen Satz. Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Die Liebe zu Gott, zu Jesus, steht in der Bibel immer ganz oben. Aus der Gottesliebe fließt die Nächstenliebe, aber dann auch ganz. Dann fließt auch Geld für die Armen, bin ich überzeugt. Was uns als Christen auch heute weithin fehlt, ist die Liebe zu Jesus Christus. Liebe, die bereit ist, alles zu geben. Die Liebe zum Geld ist oft stärker als die Liebe zu Gott. Das ist, glaube ich, unser Hauptproblem. Wer war es denn, der die sozialen und diakonischen Einrichtungen ins Leben gerufen hat? Wer war es, der sich um die Armen und Kranken und Behinderten, Notleidenden gekümmert? Aus welchen Quellen sind Hilfswerke, Kinderheime, Kindergärten, Krankenhäuser entstanden? Wer hat den Kampf mit der Armut aufgenommen? Wer hat Nackte bekleidet, Gefangene besucht und sich um Waisen gekümmert? Wer hat die Stätten der Barmherzigkeit geschaffen? Waren es die Religionen, die Hindus, die Buddhisten oder der Islam? Waren es Karl Marx oder Friedrich Engels? Waren es die Kommunisten, die Atheisten oder Sozialisten, die oft so lautstark nach sozialer Gerechtigkeit rufen und sie fordern, als wäre das ihre Erfindung? Meistens brachten sie doch menschenverachtende Unterdrückung und Elend mit sich. Ich weiß, wovon ich rede. Ich komme aus der DDR und habe das Dritte Reich miterlebt. Christen waren es, die Jesus wirklich gefolgt sind. Dem, der den Menschen das Heil gebracht hat, Kranke geheilt, Hungrige gespeist, Menschen aus ihren Bindungen befreit hat. Jesus war es, den das Erbarmen gepackt hat, als er die Menschen in ihrer inneren und äußeren Not sah. Bei ihm gehören Heil und Heilung untrennbar zusammen, wie ein Paar Schuhe. Ein Entweder-Oder kennt Jesus nicht. Christen waren es, die in dieser verlorenen Welt angepackt haben. Sie sind zu den Armen in die schmutzigsten Ecken dieser Welt hineingegangen, haben ihre Hände schmutzig gemacht und dabei ihr Leben riskiert. Menschen, die die Liebe und Barmherzigkeit Gottes erfahren haben, von ihr ergriffen waren und sich der armen Menschen angenommen haben. Menschen waren es, die in der Hingabe an Gott auf das eigene Wohlergehen verzichtet haben. Zum Beispiel Friedrich von Bodelschwingh, der barmherzige Bote von Bethel. Bethel wäre niemals entstanden, wenn nicht Menschen ein Herz voll Liebe für Gott gehabt hätten. Oder Henri Durand, der Gründer des Roten Kreuzes. Auf den Schlachtfeldern ging er zu den Verwundeten und Sterbenden. Oder ich denke an Mutter Teresa, die sich um die Ärmsten der Armen in Kalkutta gekümmert hat. Eine Missionarin der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Diese wenigen Namen stehen für viele, viele andere bis heute. Sie brachten den Menschen das Evangelium und ganz praktische Hilfe, weil ihr Herz warm war von Gottes Liebe, blieb es auch nicht unberührt von der Not der leidenden Brüder. So heißt es in einem Buch über Friedrich von Bodelschwingh. Er war auch übrigens auch Pfarrer in den armen Vierteln von Paris für deutsche Gassenkehrer und Lumpensammler. Die Liebe zu Gott ist der alles entscheidende Faktor, ja, der Motor im Leben eines Christen. Sie ist die Quelle aller echten Nächstenliebe. Das gilt auch für die Zukunft. Wir wissen nicht, wie die Zeiten weitergehen. Wir wissen auch nicht, wie es für Christen in Zukunft aussehen wird. Wahrscheinlich wird es schwieriger werden. Dann kommt es auf die Liebe zu Gott an. Wenn wir bis heute in einem Sozialstaat leben konnten und viele Dinge genießen durften, dürfen wir nicht übersehen oder vergessen, dass unser Land vom Evangelium geprägt wurde. Die Wurzeln aller Barmherzigkeit liegen allein in Gott. Wo aber Gott nicht mehr an der Spitze steht, wird der soziale Fluss austrocknen. Kehren wir zurück zur Frau in unserem Text. Trotz heftiger Proteste und Vorwürfe lässt sie sich nicht beirren. Sie weiß, was sie tut. Arme habt ihr alle Zeit, sagt Jesus. Damit will er doch sagen, dass das Elend der Armen auch in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt nicht aufhören wird und wir es niemals besiegen werden. Das darf uns natürlich nicht trösten. Aber das geschieht erst, wenn Jesus wiederkommt in Herrlichkeit. Reiche und Wohlhabende gibt es immer, auch heute. Immer kann man helfen und Gutes tun, wenn man will. Aber was hier geschieht, ist einmalig in der ganzen Geschichte. Nur einmal ist Jesus in die Welt gekommen. Nur einmal wird er für die Menschen leiden und sterben. Das ist unwiederholbar, unwiderruflich. Jetzt ist eine besondere Stunde Gottes gekommen, die nie wiederkommen wird. Das erkennt die Frau. Sie erkennt offenbar in Jesus den Messias, den Retter für diese Welt. Die Jünger noch nicht so. Nun meldet sich Jesus zu Wort. Er mischt sich ein und erhebt Einspruch. Lass diese Frau in Ruhe. Lass sie in Frieden. Macht ihr keine Vorwürfe. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. So weist Jesus seine Jünger zurecht. Müsste sich Jesus nicht auch bei uns immer wieder mal einmischen? Einspruch erheben, uns zurechtweisen, zurechtrücken, wo wir mit unserer Meinung falsch liegen? Jesus ist längst nicht immer unserer Meinung, auch wenn wir das glauben. Wir brauchen immer neu seine Zurechtweisung. Es geht doch darum, dass wir immer wieder erkennen, was Vorrang, was Priorität hat im Leben und im Sterben. Es geht darum, die Stunden Gottes nicht zu verpassen. Arme habt ihr immer, sagt Jesus. Immer könnt ihr helfen, wenn ihr wollt. Dazu gibt es 1000 Gelegenheiten. Aber werdet ihr diese Gelegenheiten auch nutzen? Ein ganzes Leben steht euch offen, um dort zu helfen, wo Not herrscht, geistliche, seelische, leibliche Not, die auch heute so groß ist. Doch ihr könnt helfen, ohne Ende. Jetzt, in dieser Zeit und in allen Krisen, auch heute. Mich aber, so sagt Jesus, habt ihr nicht alle Zeit, nicht immer in eurer Mitte. Was ist das für ein Satz? Es gibt geschichtliche Stunden, die kehren nie wieder. Das sieht diese Frau und hat diese Stunde ergriffen. Ein letzter Punkt. Liebe gibt, was sie kann. Sie hat getan, was sie konnte, sagt Jesus. Die Frau hat alles gegeben. Mehr geht nicht. Liebe gibt alles. Sie gibt das Letzte, letztlich sich selbst. Das tat ja Jesus für uns. So wurde sie Vorbild für uns. Die Jünger aber haben protestiert. Ist das nicht auch oft bei uns so? Wir diskutieren, protestieren und kritisieren. Das geht oft so schnell. Man hätte, man könnte, man müsste. Aber mit dieser Haltung verstellt man sich selbst den Blick für die Wirklichkeit und hilft niemandem. Die Frau handelt ohne Worte. Sie tut, was sie kann. Sie wollte Jesus als König ehren und salben. Eine wichtige Tat. Aber es geschieht noch viel mehr. Ihre Tat ist eine prophetische Zeichenhandlung. Jesus sagt, sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Hier mussten bei diesem Satz eigentlich die Jünger sehr wach werden. 2 Tage noch, dann wird Jesus ins Grab gelegt. Ob ihnen das so klar war? Die Tat der Frau ist eine Vorwegnahme der Totensalbung Jesu. Die Frauen, die am Ostermorgen zum Grab eilten, um Jesus zu salben, kommen zu spät, da war Jesus schon auferstanden. Diese Frau hier hat einen besonderen Platz in den Evangelien erhalten. Wo immer das Evangelium von Jesus in der ganzen Welt gepredigt wird, da wird man auch an die Frau denken und das, was sie getan hat. Das tun wir auch heute. Hier schon hat Jesus die Mission der ganzen Welt im Blick. Der Auftrag Jesu ist und also klar und er bleibt klar. Evangelium verkündigen und sich um Menschen, um Arme kümmern. Dafür ist Jesus, der Heiland der Welt, ans Kreuz gegangen und auferstanden. Für uns bleiben jetzt nur noch ganz persönliche Fragen. Wie steht es mit deiner und meiner Liebe zu Jesus? Wie zeigt sie sich? Was geben wir Jesus? Was halten wir zurück? Jesus stellt uns persönlich die alles entscheidende Frage: Hast du mich lieb? Alles gab ich für dich. Was gibst du für mich? Jesus begegnet uns auch heute in Armen, Kranken, Gefangenen, Gebundenen, Friedelosen, geistlich hungrigen Menschen. Und er fragt: Hast du mich lieb? Im Haus des Simon sitzen alle dicht bei Jesus. Wie in einer Gemeinde sind sie zusammen, und doch sind sie innerlich ziemlich weit auseinander. So kann es sein, alle zusammen und doch nicht eins. So kann es sein, man kann zusammen Gottes Wort hören, ganz dicht bei Jesus sein und doch nicht erkennen, was zu tun ist, was dran ist, was Vorrang hat. Aber Jesus in der Mitte, er redet immer, auch heute. Und er will zurechtbringen, auch heute. Das Kreuz ist nicht das Letzte. Chaos, Armut und Tod sind nicht das Letzte. Nicht Viren, nicht die Not der Welt ist das Letzte. Am Ende aller Tage steht er da, Jesus der Sieger, der König aller Könige, Herr über alle Reiche und Gewalten dieser Welt. Dann sehen wir in seinem Licht das Licht. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.